Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Dies heute ist wiederum ein Rückgriff auf das schon längst vergangenen Podcast von Ein irres Wochenende und diesmal Teil 2. Da ist es gegangen um Sprachlos. Das heißt besser gesagt, der Titel dieses Podcasts war Sprachlos und es ging um eine offenkundige Misshandlung einer Frau. Das heißt, um eine Frau, die ich gesehen habe, die Misshandlungsspuren am Leib trug. Ja, ich war so sprachlos, dass ich jetzt vom Montag bis zum Freitagabend dazu gebraucht habe, hier irgendeinen Zugang zu finden und irgendeine Möglichkeit zu finden, überhaupt drüber zu reden. Und das möchte ich jetzt auch. Und ich möchte es zuerst einmal auf der ganz theoretischen Ebene tun. Was ist eine Misshandlung? Also gehen wir zuerst einmal hinein in das Gesetz. Da gibt es einen Paragraph 225 Strafgesetzbuch. Offenkundig bezieht sich das auf Deutschland. Und da ist es so definiert, ganz einfach zusammengefasst, im kontinuierlichen Zufügen oder Androhen von Schmerzen, sexueller Belästigung, Freiheitsberaubung, Demütigung, Mobbing, Erniedrigung oder Beleidigung. Sie sehen, es ist ein ganz, ganz weites Feld, um das es dabei geht. Und in Wirklichkeit ist das Kriterium, dass ein Mensch eine Misshandlung erlitten hat, nämlich nicht das, was geschehen ist, also ob er zum Beispiel verprügelt wurde, sondern das Kriterium ist die Folge. Nicht so sehr die körperliche Folge, sondern die seelische Folge. Sprich, dass dieser Mensch ein sogenanntes Trauma davongetragen hat. Ein Trauma ist etwas, was ein so einschneidendes Erlebnis im menschlichen Leben ist, ein so schmerzhaftes Erlebnis, dass dieser Mensch danach anders ist. Den meisten von Ihnen wird ein relativ leichtes Trauma bekannt sein und auch schon die Traumatherapie dazu. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn jemand einen Autounfall hatte, dann, das ist also Volksweisheit geworden, sagt man ihm sofort, du musst dich gleich wieder hinter Steuer setzen. Sonst traust du nicht mehr oder du hast irrsinnige Schwierigkeiten. Und in der Tat stimmt das. Wer einen leichten Autounfall hatte, unbeschadet davongekommen ist, aber halt irgendwo am Straßenrand gestanden ist, am ganzen Leib zitternd, der braucht einen sofortigen, also sofortig innerhalb von 24 Stunden oder so, muss der wieder Auto fahren oder es fällt ihm furchtbar schwer. Sowas habe ich mal miterlebt. Das war ein lieber Kollege während des Predigerseminars, der ist im Winter nur von der Straße runtergerutscht, überhaupt nichts passiert eigentlich, aber das Auto ist am Dach zu liegen gekommen dann und er hat erst 6 Wochen später wieder sein Auto zurückbekommen und wir sind damals mit ihm von Burkersdorf nach Wien hineingefahren und der ist irgendwann stehen geblieben und zitternd aus dem Auto rausgesprungen und hat geschrien, ich kann nicht mehr. Hätte er sofort gemacht, dann wäre es gegangen. Das heißt, sich wieder in die gleiche Situation sozusagen zu begeben, ist heilsam. Zu sehen, das bringt er nicht um, damit wird man fertig, ist heilsam. Nun, was habe ich da an diesem Wochenende erlebt? Ich habe eine hochtraumatisierte Person vor mir gehabt, die geradezu tranceartig vor mir gestanden ist. Und das war auch das große Problem des Ansprechens. Es hilft de facto überhaupt nichts, diesen Menschen dorthin nochmal zu stoßen, denn eine echte schwere Misshandlung zieht nach sich, dass diese Person seelisch verändert ist. Also man kann nicht normal mit ihr drüber reden. Das geht nicht. Deswegen gibt es eben ganz spezielle Traumatherapien, die heutzutage angeboten werden, um diesen Leuten zu helfen, die ganz, ganz einfach gesagt sehr oft darauf basieren, dass eine Person in der Imagination diese Situation wieder erlebt und versteht, sie überlebt es. Ich überlebe diese Situation. Diese Handlung zerstört mich nicht. Der Trick ist eigentlich ein ganz einfacher. Es läuft darauf hinaus, diese Person muss nicht sich selbst total verändern. Also sie muss nicht absolut total angepasst sein danach. Sie kann Widerstand leisten, denn dieser Angriff hat mich nicht zerstört. Das ist jetzt sehr, sehr einfach zusammengefasst. Ich hoffe, es kommt auf den Punkt hinaus, denn dieses Trauma, die Trance, in der sich ein Mensch danach befindet, bedeutet eigentlich, er verändert sich komplett. Er wird ganz ein anderer, aus dem einfachen Grund, weil er ja davon ausgeht, das hat mich zerstört. In Wirklichkeit ist der Mensch nicht zerstört. Also das ist so ein Wunder Gottes, die menschliche Seele hält unendlich viel aus und kann wieder gesunden. Es gibt Ebenen, die können zerstört werden, es gibt Ebenen, die halten absolut durch. Und wenn man einem Menschen zeigen kann, schauen Sie, es ist Ihnen was Furchtbares passiert, aber es hat Sie nicht zerstört. Trauen Sie sich, diesen Satz zu sagen, trauen Sie dazu zu stehen, Sie haben es überstanden, dann ist dieses Trauma sozusagen bewältigbar. Das ist jetzt einmal die rein psychologische Ebene. Was ist die theologische Ebene? Was wir bei misshandelten Kindern, bei misshandelten Frauen, es gibt auch ein paar misshandelte Männer, das habe ich aber noch nicht miterlebt, also das kenne ich nicht. Ich kenne aber die beiden anderen Formen aus dem Ansehen. So stark sehen ist, dass dieses Trauma etwas Grauenvolles nach sich zieht. Denn diese Person, die eh schon misshandelt wurde, meint, sie wäre selbst schuld daran. Also die Ebene ist die, wieso konnte ich so wahnsinnig sein, so dumm sein, so blöd sein, so ein Arsch sein, überhaupt in diese Situation hineinzukommen? Dieser Mensch schwebt ganz massiv in Selbstvorwürfen. Er sagt, es ist meine eigene Schuld, dass mir das passiert ist. Das ist absolut unglaublich, absolut. Aber der Mensch gibt sich selbst die Schuld. Also im Extremfall bei einer Frau, die vergewaltigt wurde, was weiß ich, ich hätte auf meine Mama hören sollen, die hat mir immer gesagt, ich soll am Abend nicht mit irgendeinem fremden Mann weggehen. Das heißt, ich bin selbst schuld. Ich bin's. Es ist nicht der andere. Der Mensch steckt in dieser tranceartigen Situation wirklich vollkommen drinnen, sich selbst die Schuld zu geben. Das Ganze geht ganz weit. Vielleicht können Sie sich erinnern, vor vielen Jahren hat es im Dauerntunnel einen Unfall gegeben, da ist ein LKW auf einen anderen drauf und der eine LKW hatte irgendwelche Chemikalien geladen, das hat sich entzündet, hat einen giftigen Rauch nach sich gezogen und diese brennenden Chemikalien waren auch unglaublich heiß, es sind die Leute rausgeflüchtet, dann irgendwie aus dem Dauerntunnel, aber sind zu Tode gekommen. Ich war damals der einzige erreichbare Pfarrer, bin da durch dieses Krankenhaus in Schwarzach, wo die meisten Verletzten eingeliefert worden sind und es waren alle verletzt aufgrund der Rauchgasvergiftungen, dieses chemischen giftigen Rauchs durch, habe die Leute in Traumazuständen aller Ebenen gesehen, von Leuten, die nur glücklich grinsend dort gesessen sind und gesagt haben, na, so wunderbar, wir haben das überstanden, traumhaft, ist auch eine Abwehr, aber das ist eh noch was relativ Positives, bis hin zu Leuten, die sich schwerst selbst beschimpft haben, wie konnte ich so wahnsinnig sein, in diesen Tunnel hineinzufahren. Die haben also die Schuld sich selbst gegeben, hatten natürlich damit überhaupt nichts zu tun, die sind einfach da durchgefahren, wie alle anderen auch, hatten mit dem Unfall selbst überhaupt nichts zu schaffen. Theologisch geht es darum, klar zu machen, wer ist das Opfer, wer ist der Täter. Man muss damit rechnen, dass Menschen, die Misshandlungen erlitten haben, allen Ernstes ab diesem Moment der Ansicht sind, sie sind die Schuldigen, sie sind quasi die Täter. Man glaubt es überhaupt nicht, aber so ist es. Die glauben wirklich, sie sind die Täter. Wie konnte mir das passieren, nur weil ich schuld bin? Diese Situationen führen dann eben dazu, dass zum Beispiel Prozesse wegen Kindesmisshandlung fast nicht führbar sind, weil alle Kinder immer die misshandelnden Eltern oder Pflegepersonen, vor allen Dingen Eltern, verteidigen. Sie nehmen immer die Schuld auf sich. Prozesse, die angestrengt werden von dritter Seite, weil eine Frau niedergeschlagen wird die ganze Zeit von ihrem Lebensgefährten, helfen nicht. Das kann also irgendwie dann irgendwelche Verletzungen werden dann vom Amtsarzt diagnostiziert und die Frau sagt dann vor Gericht, na, ich bin die Treppen hinuntergefallen oder gegen die Tür gerannt oder sonstiger Schwachsinn. Weil sie sich selbst die Schuld geben. Und jetzt gibt's was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Vielleicht haben Sie in dieser ersten Definition, die ich da aus Wikipedia rausgenommen habe, des Strafgesetzbuchs des Deutschen, entnommen, dass Misshandlung auch ständige, fortwährende Beleidigung sein kann. Zum Beispiel, dass das Mobbing sein kann am Arbeitsplatz. Das heißt, gefährdet in Misshandlung zu fallen, ist jeder Mensch. Absolut jeder. Und vielleicht ist Ihnen das genauso passiert. Und dann muss es eine Klarheit geben. Wer ist Opfer und wer ist Täter? Es gibt einen psychologischen Selbstschutzmechanismus, sich selbst noch als Täter zu definieren, sich selbst die Schuld zuzureichen, aus dem einfachen Grund, weil dann hat man ja wenigstens was getan. Dann war ich nicht passiv. Dann habe ich was getan, das fühlt sich noch immer besser an, als wenn man vollkommen passives Opfer ist. Man sucht nach seiner Mitschuld. Es muss klar sein, wer ist Täter und wer ist Opfer. Wenn Sie jemals in sowas hineinkommen, dann muss Ihnen klar sein, Sie sind das Opfer. Weil nur dann haben Sie eine Möglichkeit, sich wirklich zu wehren. Solange Sie glauben, Sie sind Mittäter, Sie haben Mitschuld, dann werden sie sich nicht wehren, dann wird sich das wiederholen und es wird sich so lange wiederholen, bis sie dazu imstande sind zu sagen, nein, der ist ein Täter und ich bin das Opfer. Ich wünsche es Ihnen so von ganzem Herzen, dass es Ihnen nie passiert. Und ich bete für Sie, dass Sie wissen können, eines, wenn etwas völlig klar ist, da können Sie das ganze Alte Testament mit seinen ganzen 1000 Seiten durchlesen. Dieser Gott ist einer, der immer auf der Seite der Schwachen, der Ausgebeuteten und der Misshandelten steht. Und sein Wort ist die Klarheit, wer ist Opfer und wer ist Täter. Und dann verlassen Sie sich drauf. Sie sind dort nicht allein. Sie dürfen, Sie können den Täter als Täter bezeichnen. Wenn Sie Fragen haben, bitte eine E-Mail an pfarrer@herzblut.fm. Ich stehe Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten, schönen, ruhigen und glücklichen Freitagabend. Ihr Pfarrer Hans Spiegel.